Wir dürfen die Versammlung wieder im Namen Jesu beginnen und wollen eingangs mit unserem Vater im Himmel sprechen. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns gut hierher gebracht hast, uns bewahrt hast vor Unfall. Wir danken dir, dass wir wiederum eine Gelegenheit haben, in besonderer Weise auf dich, auf dein Wort zu hören, es anzunehmen, in uns wirken zu lassen, umgestaltend, dass wir mehr und mehr in dein Bild verwandelt werden dürfen. Hab dir Dank, dass du auch Holger hier gut hergebracht hast und schenk doch, dass er eine gute Rückreise hat. Hab du Dank, dass du so viele Redner bereitwillig gemacht hast, die Vorbereitung und die lange Reise und den Dienst hier zu übernehmen, dass wir so aus dem Vollen deines Wortes schöpfen dürfen, darauf hören dürfen. Hab du Dank für die Gemeinde, in der dein Wort so klar verkündigt wird. Mach es uns immer wieder bewusst, welch großes Geschenk dies ist. Vater, wir wollen auch an unsere Alten und Kranken denken, die gerade in dieser Jahreszeit, in dem viel Dunkelheit herrscht und trübes Wetter, es besonders schwer haben mit ihrer Seele. Und da kannst du hineinsprechen und trösten. Und wenn es dein Wille ist, auch Gesundung schenken. Und schenke uns, dass wir noch mehr lernen, aufeinander Acht zu haben, uns gegenseitig hochzuschätzen und es dem anderen auch zu zeigen, dass wir uns auch weiterhin und machen wir auch noch mehr umeinander kümmern, auf den anderen schauen. Vater, hab du Dank für die vielen Dienste, die getan werden in der Gemeinde, in der Sonntagsschule, Jungschar, an der Predigt, in der Bibelstunde, das Putzen und was sonst noch alles zu geschehen hat, dass du immer willig machst, diese Dienste freudig zu tun. Vater, und jetzt wollen wir dich bitten, dass du auch, wie du uns empfohlen hast, zu sprechen, die Regierung in diesem Land segnest. Dass wir bei allem, was uns auch immer wieder querkommt, wenn wir daran denken, dir danken, dass wir in Frieden und Freiheit leben dürfen, vielleicht noch leben dürfen. Dass du uns durch dein Wort davor bewahrst, den verschiedenen Winden, die wehen, nachzulaufen, sondern allein uns auf dein Wort zu stützen und uns abzugrenzen von dem, was auf uns einstürmt, dass wir uns von keiner Richtung vereinnehmen lassen, dass wir Menschen sind, die in der Schrift so gegründet sind, dass sie nicht jeder Windhauch davon bläst. Vater, und so bitten wir dich, dass du auch diese Stunde wieder nutzt, intensiv mit uns zu sprechen. Amen.
Amen.
Wir dürfen ganz herzlich Holger Steue nochmals begrüßen. Er hat ja gestern Abend schon einen Dienst getan. Und wir freuen uns, nachdem das Ereignis nicht eingetreten ist, dass du uns heute gerade über dieses einiges aus der Schrift zu sagen hast. Und was wird das wohl sein? Die Entrückung. Weil dann hätte es sich ja erübrigt, dass er heute über die Entrückung spricht. Ja, ich freue mich schon sehr drauf, bin schon sehr gespannt. Wir haben sicher mehr als einmal schon über die Entrückung gehört. Aber es ist gut, wenn es immer wieder beleuchtet wird und uns wieder lebendig vor Augen gestellt wird, diese Naherwacht. Hat fast 2000 Jahre gedauert, nichts geschehen. Naja, dann wird es wohl auch nochmal 2000 Jahre dauern. Übertrieben gesagt, aber irgendwo schleicht sich das manchmal so ein, dass nicht mehr gegenwärtig ist, nicht mehr real vor uns steht. Es könnte heute, es könnte morgen sein. Vor allen Dingen, was hat das für eine Auswirkung in unserem Leben? Leider oft zu wenig bei mir. Jetzt wollen wir ein Lied aus dem blauen Liederbuch singen, Nummer 66, die Strophen 1 bis 5, alle Strophen, Nummer 66. Thank you. Heute ist das Thema Entrückung der Gemeinde, das nächste große Ereignis. Und Holger hat uns ein paar Vorschritte durch die Bibel aufgegeben. Und wir wollen alle Texte auch lesen. Zum einen 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ein weiterer Text hierzu, 1. Korinther 15. Die Verse 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt, unvergänglich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Der nächste Text ist in Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und jetzt noch ein Text aus dem Alten Testament. 1. Mose 5, Vers 24. 1. Mose 5, 24. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Er wandelte, und dann war er nicht mehr da, weil Gott ihn hinwegnahm. Holger, jetzt hören wir mit offenen Herzen auf das, was du zu sagen hast.
Guten Morgen. Ich habe es gestern schon gesagt, für die, die nicht da waren, ich freue mich sehr, unter euch zu sein. Das ist schon so viele Jahre, eine so große Vertrautheit mit so vielen, die dann auch immer wieder gleich auflebt, auch wenn sie einige Zeit unterbrochen war. Das ist schön und das ist dann auch ein Stück hier nach Hause kommen zu euch. Also ich fühle mich immer sehr wohl, freue mich an euch und an dem, wie der Herr wirkt und wie wir miteinander im Herrn so verbunden sein können, dass man sich, wenn man sich ein halbes, dreiviertel Jahr nicht sieht und man ist wieder zusammen, trotzdem sofort, das ist gleich wieder da, so von 0 auf 100 in einer Sekunde. Ja? Also das finde ich wunderbar, schön, freue ich mich. Ich habe Grüße mitgebracht von meiner Frau und ich weiß gar nicht, sind die Füchse heute da? Nein, du bist da. Gut, dann darfst du mal bitte weitergeben, ja, an deine Bagage, dass mein Sohn Aaron sie ganz herzlich grüßen lässt. Ich vermute aber, das geht nicht nur eine, sondern von dir aus gesehen zwei Generationen weiter nach unten. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ja? Okay, also grüße sie ganz herzlich. Ich werde immer wieder gefragt, gesundheitlich und so, wie sieht's aus? Ich möchte das gerade ganz kurz für uns alle sagen, damit nicht wir das im Einzelnen fragen müssen. Also mit meinen Augen ist es zurzeit sehr instabil. Es geht also in kurzen Abständen hoch und runter und zurzeit ist es wieder deutlich schlechter. Ich hatte gestern Abend doch große Mühe, hier so mein Predigtskript überhaupt noch zu lesen. Und ich bekomme dann Spritzen, die dann Gott sei Dank bisher so gewirkt haben, aber schon nach 4 bis 6 Wochen gab es dann immer wieder den Rückschritt, dass es ärger war als vorher. Von daher befehle ich mich immer wieder ganz herzlich eurem Gebet an. Und als ich auf der La Höhe im November war und dann 120 Geschwister sehr intensiv für mich gebetet haben, ist danach wieder ganz stark besser geworden. Also ich habe den Eindruck, mein Wasser und meine Problematik in den Augen erinnert immer so ein bisschen an Amalek. Wenn oben auf dem Berg gebetet wird, dann müssen die sich zurückziehen. Und wenn das ein bisschen nachlässt, weil ist ja alles in Ordnung, dann haben die wieder Oberhand. Also von daher bitte ich einfach, steigt auf den Berg immer wieder neu und betet auch dafür, denn meine große Freude in meiner Situation ist es ja, unterwegs zu sein im Evangelium unseres Herrn, das zu verkündigen, was ich jetzt eben viel weiter kann in der Situation, warum ich auch ein Ja habe grundsätzlich zu dieser Situation. Wenn das aber so schlimm wird, dass ich keine Predigten mehr vorbereiten kann und nicht mehr predigen kann, dann ist es wirklich etwas, was mich richtig, richtig anfecht. Das andere kann ich verstehen, aber das geht dann so in einen Kern, der mir dann sehr zu schaffen macht. Von daher herzlichen Dank für eure Gebete. Meine Frau hat sich an beiden Knien gleichzeitig operieren lassen. Da haben wir eine sehr intensive, dreifache Führung von Gott bekommen, wodurch wir von dem niemals zwei auf einmal zu dem Jawohl gekommen sind. Und das ist so wunderbar verlaufen, dass wir also nur froh und dankbar sind und da nur ja wirklich Gottes Gnade drüber rühmen können. Jetzt ist seit 2 Wochen durch die Krankengymnastik eine Sehne so überreizt, dass es also ihr jetzt wieder sehr viel Schmerzen macht. Aber ich hoffe, dass das nur ein kleiner Zwischenschritt bleibt. Also insoweit auch herzliche Grüße von meiner Frau. Dann zum Thema Entrückung, das nächste große Ereignis. Da habe ich einfach gedacht, ja, ich habe auch darüber schon öfter gesprochen. Ich weiß, dass ihr das ja alles grundsätzlich kennt und trotzdem, wir brauchen es immer wieder neu. Immer wieder neu. Ich habe eine Nachbarin bei uns auf dem Grundstück, die hat erst sehr spät ihren Führerschein gemacht. Und die fährt jetzt also rum und sagt, ich habe einfach nur Freude daran, einfach nur so rumzufahren, weil mir das so einen Spaß macht. Und da sagte ich, gut, kann ich mich mitfreuen, aber der Regelfall ist es nicht. Ne? Der Regelfall ist, wir steigen ins Auto und dann gehen wir ein Ziel ein. Wir sind doch eigentlich immer zu irgendeinem Ziel unterwegs. Nur einfach so rumfahren, das ist im Regelfall nicht unser Ding. Aber komisch, im Leben, da ist das oft so. Da sind die Menschen oft gerade so unterwegs wie unsere Nachbarin, einfach nur so mal durch die Gegend fahren. Und ich denke, nein, wir müssen wissen, wohin sind wir unterwegs? Was ist unser Ziel? Was ist unsere Ausrichtung? Was ist unsere Hoffnung? Was ist das, wohin wir unterwegs sind? Und das ist das Kommen unseres Herrn zur Entrückung seiner Gemeinde. Und da möchte ich einfach heute Morgen mit euch ein bisschen drüber nachdenken. Als Christusgläubige warten wir nicht auf den Tod, um einmal in den Himmel zu kommen. Und wir warten auch nicht darauf, dass die Menschheit endlich zur Besinnung kommt und die Gemeinde als machtvoller Faktor in dieser Welt das Reich Gottes baut. Wir warten aber auch nicht auf das Erscheinen des Antichristen und die apokalyptischen Gerichte. Da hat man in den Gemeinden durchaus manchmal den Eindruck, das wäre so, wenn man die Verkündigung einkommt, als würden wir auf den Antichristen warten. Worauf warten wir dann? Wir warten auf unseren Herrn, auf sein Kommen zur Entrückung der Gemeinde. Und dem muss nach der Schrift kein anderes heilsgeschichtliches Ereignis mehr vorausgehen. Es passiert so viel im Heilsplan Gottes, so viel ist uns in der Schrift gesagt, was alles kommen wird, ja kommen muss. Aber das nächste große Ereignis im Heilsplan Gottes, das ist die Entrückung. Also überlegt euch, ihr habt so eine lange To-Do-Liste. Und dann Haken, 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 Haken und dann das nächste. Da sind wir. Versteht ihr, es gibt keinen Haken mehr, den Gott vorher noch woanders machen müsste in seiner Heilsgeschichte. Sondern das ist jetzt wirklich das Nächste auf der To-Do-Liste Gottes. Das Nächste in seinem Heilsplan, das Nächste in seiner Heilsgeschichte. Die Entrückung seiner Gemeinde, dass er uns, sein Leib, seine Gemeinde zu sich holt. Und das zeigt schon, wow, jeden Tag kann es soweit sein. Wir stehen wirklich hier heilsgeschichtlich unmittelbar davor. Was kommt auf uns zu? Er kommt auf uns zu. Er hat versprochen, uns heimzuholen ins himmlische Vaterhaus. Johannes 14, Verse 1 bis 3, da wird es das erste Mal von ihm deutlich ausgesprochen, euer Herz werde nicht bestürzt. Also wenn ich Nachrichten gucke, dann will mein Herz von einer Bestürzung in die nächste fallen. Ich weiß mittlerweile schon fast gar nicht mehr, obwohl ich politisch immer sehr wach sein wollte, aber manchmal hat man wirklich gar keine Lust mehr, sich das noch anzugucken. Euer Herz werde nicht bestürzt, sagt Jesus, ja. Und ich bin gerade auch bei der Ausarbeitung wieder einer Themenreihe über die Endzeitrede Jesu und das ist mir auch wieder so wichtig geworden, dass Jesus uns, wenn er all diese Dinge nennt, die kommen und wo wir ja spüren, jawohl, da sind wir drin, dass unser Herr sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung sich naht. Das ist mir ganz neu klar geworden. Na klar, die Gemeinde hat es auf dieser Linie nur mit dem Anfang zu tun. Wir sind nicht dazu bestimmt, durch diese ganze Zeit der antichristlichen Drangsal, der apokalyptischen Gerichte durchzugehen. Und deshalb ist auch all das, was Jesus an Schwerem dort in der Endzeitrede aufführt, verbunden mit diesem Wort an uns, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann hebt eure Häupter empor, weil dann bereits unsere Erlösung sich naht. Und so sagt unser Herr auch hier, jawohl, es kommt viel Drangsal, es kommt viel Schweres, aber euer Herz werde nicht bestürzt. Wir sind Menschen, die eine Hoffnung und eine Perspektive haben dürfen, von ihm her, dass wir nicht bei jeder katastrophalen, irrsinnigen Entscheidung der Politik und der Weltgeschichte von einer Ohnmacht in die nächste fallen müssen. Wir dürfen uns festmachen an ihn. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch dann gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Lassen wir uns diese Perspektive nicht verdunkeln, dieses Ziel nicht verrücken, diese liebevollen Worte unseres Herrn, er geht ins himmlische Vaterhaus, bereitet uns eine Wohnung und dann kommt er wieder, um uns zu sich zu nehmen. Und dieses Versprechen Jesu, das will uns Freude und Ansporn sein. Freude in der Erwartung unseres Herrn und Ansporn zu einem ihm hingegebenen, geheiligten Leben. Jeden Tag kann es soweit sein, von einer Sekunde zur anderen werden wir seine Stimme hören und sein Angesicht sehen. Darauf warten wir, das kommt auf uns zu. Den Text aus 1. Thessalonicher 4 über die Auferstehung und Entrückung der Gemeinde verdanken wir einer schmerzvollen Erfahrung und großen Sorge dieser jungen Christen in Thessalonich. Die Thessalonicher Gemeinde hat zum Zeitpunkt der beiden Thessalonicher Briefe erst wenige Monate bestanden. Die Thessalonicher Gemeinde ist zur Abfassungszeit dieser beiden Thessalonicher Briefe eine erst seit wenigen Monaten bestehende, ganz junge Gemeinde. Und guckt euch bitte an, was Paulus den Thessalonichern schreibt. Da hast du heute den Eindruck, wenn du so durch die Gemeinde siehst, nein, zu viel, zu schwer, das kann man keinem zumuten und anderes. Also Paulus hat sich schon nicht gescheut, von Anfang an den jungen Christen zu sagen, das ist unser Ziel, darauf geht's hin. Und jetzt haben diese jungen Christen in Thessaloniki aber erlebt, der Herr ist nicht binnen 14 Tagen gekommen, aber die ersten Christen aus ihrer Mitte sind gestorben. Und jetzt kam eine bange Frage in ihnen hoch, was ist mit unseren Verstorbenen? Verpassen sie jetzt etwas im Fortgang der Heilsgeschichte? Weil sie eben schon vor der Wiederkunft des Herrn verstorben sind. Sind die da irgendwo jetzt nicht dabei? Sind die außen vor? Verpassen die was? Und darauf antwortet Paulus, die Verstorbenen in Christus werden nichts verpassen. Sie sind Tote in Christus. Also Tote, die zu Christus gehören und in Lebensgemeinschaft mit ihm stehen, auch wenn sie gestorben sind. Und deshalb werden sie im Fortgang der Heilsgeschichte nichts verpassen. Im Gegenteil. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und dann gemeinsam mit den noch Lebenden dem Herrn entgegengerückt werden. Sie werden also mit dabei sein, wenn es im großen heilsgeschichtlichen Werden mit der Gemeinde weitergeht im Heilsplan Gottes. Die Auferstehung der Toten in Christus hat also mit der allgemeinen Auferstehung zum jüngsten Gericht nichts zu tun, sondern sie ist eine frühere Auferstehung, eine Auferstehung aus Toten heraus. Auferstehung und Entrückung der Gemeinde gehören zusammen. Die Entrückung der Gemeinde ist das besondere Vorrecht all derer, die zu Christus gehören. Und so einfach und klar das im Grundsatz klingt, so viele Fragen verbinden sich doch auch mit diesem großen Ereignis der Entrückung. Und drei Fragen wollen wir heute Morgen gemeinsam nachgehen. Erstens, was geschieht bei der Entrückung? Wo bist du? Danke für das Glas nochmal. Drei Fragen. Erstens, was geschieht bei der Entrückung? Zweitens, wer wird entrückt? Drittens, wann ist die Entrückung? Erstens, was geschieht bei der Entrückung? Ganz kurz gesagt, bei der Entrückung nimmt unser Herr Jesus Christus seine Gemeinde, die Lebenden und die Toten, in einem Augenblick aus dieser Welt hinweg zu sich in die Himmelswelt, um bei ihm zu sein alle Zeit. Und dabei ist es ganz wichtig, diese erste Wiederkunft des Herrn zu seiner Gemeinde von seiner zweiten Wiederkunft zu seinem Volk Israel zu unterscheiden. Beachten wir kurz die Unterschiede. Bei seiner ersten Wiederkunft kommt der Herr zu seiner Gemeinde. Bei seiner zweiten Wiederkunft kommt er zu seinem Volk Israel. Bei seiner ersten Wiederkunft geschieht sein Kommen verborgen in Wolken. Seine zweite Wiederkunft geschieht sichtbar für alle Augen in Macht und Herrlichkeit. Seine erste Wiederkunft, da kommt der Herr nur uns entgegen bis in die Luft, aber nicht auf diese Erde. Bei seiner zweiten Wiederkunft kommt er bis auf diese Erde, genau genommen nach Sacharja 14,4, bis auf den Ölberg. Bei seiner ersten Wiederkunft ist der Zweck die Heimholung der Gemeinde zu sich in die Himmelswelt, ins himmlische Vaterhaus. Bei seiner zweiten Wiederkunft ist der Zweck die Befreiung, Erlösung seines Volkes Israel und die Aufrichtung seines Königreiches hier auf dieser Erde für das tausendjährige messianische Friedensreich. Die erste Wiederkunft des Herrn wird deshalb im Neuen Testament immer genannt Tag Jesu Christi oder Tag des Herrn Jesu, während seine zweite Wiederkunft im Alten bereits, wie dann aber auch im Neuen genannt wird, der Tag des Herrn. Also es ist gut, das zu unterscheiden. Und wo diese Unterschiede nicht gesehen werden und die betreffenden Bibelstellen vermischt werden, wo nur eine Wiederkunft des Herrn auf dieser Erde erwartet wird, wie das weithin auch in den Gemeinden der Fall ist. Da gibt es im Verständnis des prophetischen Wortes und bei der Erwartung der Gemeinde ein großes Durcheinander und viele Widersprüche. Und da geht es der Gemeinde heute so wie dem Volk Israel damals, das bei den messianischen Aussagen des Alten Testamentes eben auch nicht verstanden hat, dass ihr Messias zweimal kommen würde. Einmal in Niedrigkeit und einmal in Herrlichkeit. In einem ganz ähnlichen Dilemma steckt die Gemeinde heute auch, was die Wiederkunft des Herrn betrifft. Weithin wird in den Gemeinden nicht erkannt, dass auch die Wiederkunft Jesu eine zweifache sein wird. Was geschieht bei der Entrückung? Schauen wir in den Text aus 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme eines Erzengels, mit der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Wenn Jesus zu seiner Gemeinde kommt, geschieht dies also verborgen vor den Augen der Welt, in Wolken. Der Herr kommt uns entgegen in die Luft, um uns abzuholen ins himmlische Vaterhaus. Und für mich ist dieses Faszinierende jetzt an diesem Text die Aussage, denn der Herr selbst. Als ich anfing, meine ersten Dienste, die ersten Jahre auf der Langensteinbacher Höhe zu tun, da hat mich der Rainer Wörz immer vom Flughafen abgeholt. Mittlerweile hat er so viel zu tun, dass er das nicht mehr kann, sondern jetzt werden von der La Höhe aus Zivis geschickt, ja, um mich abzuholen. Aber wisst ihr, das hat schon was, wenn der Chef des Werkes selber kommt und dich abholt. Oder ob eben Zivi kommt, der dich abholt. Und jetzt stellt euch das vor, der Herr schickt nicht seine Engel, um uns abzuholen. Er kommt selbst. So wichtig. So wichtig sind wir ihm, dass er selbst sich aufmacht, um uns abzuholen. Zu sich. Was für ein Ausdruck seiner Liebe und Wertschätzung. Er lässt uns nicht abholen. Er kommt selbst, um uns abzuholen. Für entrücken steht hier im Griechischen ein Wort, harpazo, das eigentlich bedeutet, etwas aus der Gewalt eines anderen wegreißen, wird auch für rauben, entreißen gebraucht. Die Gemeinde wird in der Entrückung eben jetzt auch äußerlich dem Machtbereich des Todes und des Teufels entrissen. Dem Geiste nach, dem Rechtsanspruch nach, schreibt Paulus schon in Kolosser 1, Vers 16, dass wir versetzt worden sind aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber äußerlich, leiblich, leben wir eben immer noch auf dieser Welt unter diesem Machtbereich des Teufels und des Todes. Und jetzt reißt der Herr uns hier auch äußerlich mit Macht heraus zu sich. Und es wird betont, das geschieht mit einem Befehlsruf. Jesus befiehlt und keine Macht der Welt kann etwas dagegen tun. Das erinnert mich an diesen machtvollen Befehlsruf Jesu bei der Auferweckung des Lazarus, Johannes 11, 43. Da rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und was macht Lazarus? Er kommt heraus. Da kann keine Macht des Todes ihn halten, wenn der Herr gebietet. Und so wird eben auch dieser Befehlsruf Jesu bei der Auferstehung und der Entrückung. Die Macht des Teufels und des Todes brechen. Da kommt dieser Befehlsruf zu uns, seiner Gemeinde. Kommt heraus, her zu mir. Und dann kommt mir. Da kann uns nichts mehr halten. Und das wird alles ganz plötzlich, ganz schnell geschehen. Wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick. Bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden. Die Entrückung geschieht also in einem Nu, in einem Augenblick. Dieser Begriff Augenblick heißt im Griechischen eigentlich wörtlich in einem Augenblinzeln. Einmal Auge geblinzelt und wir sind von hier beim Herrn. Ein Augenblinzeln liegt zwischen hier und dem bei ihm Sein. Wir blinzeln einmal mit dem Auge und sind beim Herrn. Das ist doch wunderbar. Die Entrückung der Gemeinde ist also ein großes Geschehen, verborgen vor den Augen dieser Welt. Ein Einbruch mitten in den normalen Ablauf dieser Welt. Und gerade das Letztere hat die Fantasie der Gläubigen immer sehr angeregt. Da gibt es einige Bücher mit den fantasievollsten Beschreibungen und Spekulationen. An diesen Spekulationen möchte ich mich heute nicht beteiligen. Und deshalb wird leider auch die große Frage meines damals sechsjährigen Sohnes Simon unbeantwortet bleiben. Ich weiß noch, wie ich ihn zu Bett brachte und wir hatten dann vorher einen Abend über die Entrückung gesprochen. Und als ich ihn dann zu Bett bringe, Simon 6 Jahre, sagt er, Papa, ich habe da eine Frage noch zu gestern zur Entrückung. Ich wünschte mir ja so sehr, dass die Entrückung ist, wenn ich in der Schule bin. Mitten von meinen Kumpels weg. Aber Papa, geschieht die Entrückung eigentlich durch das Dach der Schule oder durch den Schornstein? Also, ich fand das allerliebst. Aber das ist konkreter kindlicher Glaube. Ich denke, der Herr hat sich darüber gefreut. Also, die Fragen kann ich nicht klären. Aber die Frage, die eine Beantwortung in der Schrift findet, das ist die Ausgangsfrage der Thessalonicher nach dem Schicksal der Toten in Christus. 4, Vers 16, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und da müssen wir jetzt wissen, damit wir da eben nicht immer in unserem Denken so durcheinander kommen. Auferstehung meint in der Schrift immer die Auferstehung des Leibes. Die Toten in Christus werden also als Erste mit ihrer neuen Leiblichkeit ausgestattet werden. 2 Verse vorher, in 1. Thessalonicher 4,14, da heißt es ja bereits, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Text ist ja eigentlich vertraut, den habt ihr schätzungsweise alle schon dutzendmal gelesen, wenn nicht öfter. Aber die Stelle, die ist mir eigentlich nie so richtig aufgefallen. Dass Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen wird. Na wobei? Wobei wird Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen? Na worum geht es hier im Text? Um die Entrückung. Bei der Entrückung. Die Geistseelen der Toten in Christus sind ja bereits beim Herrn, so wie Paulus es in Philipper 1,23 voll freudiger Gewissheit ausdrückt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Und diese Geistseelen der in Christus Verstorbenen, die beim Herrn sind, aber ohne eine neue Leiblichkeit, die werden jetzt den Herrn bei seinem Kommen begleiten, mit ihm gebracht werden und sich bei der Auferstehung ihres Leibes mit diesem wieder zu einer vollständigen Person vereinigen. Im Sterben wurde ja der Leib von der Geist-Seele des Gläubigen getrennt. In der Auferstehung und Entrückung der Gemeinde werden diese jetzt wieder vereint. Es geht bei der Auferstehung um den Fortgang der Heilsgeschichte Gottes. Auferstehen bedeutet wieder eintreten in die Heilsgeschichte Gottes. Und deshalb ist unsere individuelle Hoffnung, nach dem Sterben bei Christus zu sein, wichtig. Wichtig für den Moment, wo Jesus im Sterben jeden Einzelnen von uns persönlich zu sich ruft. Aber für den Leib Christi und für das Schicksal der Welt, für den Fortgang der Heilsgeschichte, geht es erst mit der Auferstehung des Leibes weiter. Und deshalb bleibt die Entrückung das große Hoffnungsziel der Gemeinde insgesamt. Wir brauchen, jeder für uns, eine konkrete persönliche Hoffnung, Trost, Gewissheit. Wie geht's weiter mit dem Sterben? Auch mit dem Sterben unserer Lieben. Wer da erstmal durch muss, Hertha, da willst du mehr als nur so diffus, naja, wird schon alles gut. Ja, das braucht man konkreter, um Trost, um Freude, um Gewissheit auch haben zu können. Wir brauchen eine ganz konkrete Erwartung, Trost, Hoffnung für den Fall unseres individuellen Sterbens. Jawohl. Aber daneben, neben dieser individuellen Erwartungslinie, gibt es eben die Erwartungslinie der Gemeinde insgesamt. Und wenn die Einzelnen von uns bereits vom Herrn heimgerufen werden, dann ist es für die toll, sind beim Herrn, haben dort erstmal insoweit können ausruhen, wie es heißt, von ihren Werken. Aber in der Heilsgeschichte und mit der Gesamtgemeinde geht es ja noch nicht weiter. Da geht es eben erst weiter mit der Entrückung und Auferstehung der Gläubigen. Und deshalb ist und bleibt diese zweite große Hoffnungslinie, diese universelle Hoffnungslinie, für uns als Gemeinde immer die entscheidende. Und deshalb sage ich immer wieder, wir warten nicht auf unser Sterben, sondern wir warten auf die Entrückung der Gemeinde. Die Entrückung bleibt das große Hoffnungsziel der Gemeinde. Und trotzdem nennt Paulus die Entrückung der Gemeinde ein Geheimnis. Und ich dachte, ja, vielleicht erklärt das, warum selbst manche Gläubige von diesem wunderbaren Ziel ihrer Hoffnung so wenig wissen. Aber Paulus nennt uns ja Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und diese Geheimnisse Gottes, die Gott über Äonen in seinem Herzen verborgen hatte, diese Geheimnisse, die möchte Gott jetzt offenbaren. Das sind Geheimnisse, die jetzt nicht länger im Herzen Gottes geheim bleiben sollen. Die sollen offenbar werden. Und Gott schenkt uns diese hohe Berufung, Verwalter der Geheimnisse Gottes sein zu dürfen. Gott möchte uns seine Herzensgeheimnisse, die über Äonen in ihm verborgen waren, diese Geheimnisse möchte er mit uns teilen, uns anvertrauen. Und da geht es doch darum, wenn wir die Schrift lesen, dass man nicht immer nur liest, ja, was ist jetzt gerade für mich und mir geht es gerade so schlecht und wie kann ich mich wieder ein bisschen aufbauen. Immer nur diese individuelle Linie oder diese ethische Linie. Das sind diese beiden Linien, die heute primär in der Verkündigung der Gemeinden laufen. Aber wo ist denn diese Linie, dass wir als Kinder unseres Vaters doch wissen wollen, was sind seine Gedanken, seine Pläne, seine Ziele, sein Herz? Und da nimmt er uns mit rein. Es ist doch groß, wenn ein Vater seine Kinder in seine Gedanken, in seine Pläne mit reinnimmt. Wenn die Reife der Kinder so ist, dass der Vater ihnen jetzt nicht nur, weiß ich nicht, mal einen Löffel in den Mund schiebt oder mal den Po wischt, sondern jetzt gibt's mehr. Jetzt gibt's, komm, setz dich hin, ich möchte mit dir jetzt mal über die großen Dinge sprechen. Wie ich mir das vorstelle mit meiner Firma und wie das alles weitergehen soll. Und dann mit einmal spürst du als Kind, wow, jetzt bin ich nicht mehr nur der Kleine, der gewickelt und gefüttert wird, sondern jetzt kommt da eine Beziehung zustande. Mein Vater lässt mich teilhaben an seinen Gedanken, an seinen Plänen, an dem, was in seinem Herzen ist. Und jetzt stellt euch vor, der Gott, der alles geschaffen hat, der möchte uns teilhaben lassen an den großen Anliegen und Gedanken seines Herzens und macht uns jetzt zu Geheimnisträgern. Aber nicht, damit wir das ganz doll verschweigen, sondern damit wir diese großen, herrlichen Geheimnisse Gottes bekannt machen. Und deshalb wird dieser Abschnitt über die Entrückung in Vers 13, 1. Thessalonicher 4, mit den Worten eingeleitet, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen. Warum nicht? Damit ihr nicht betrübt seid, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also die Botschaft von der Entrückung ist eine Botschaft von Trost und Hoffnung. Und darüber sollen wir nicht in Unkenntnis gelassen werden. Und die Mitte dieser Hoffnung fasst Paulus in dem kurzen Halbsatz zusammen. Und also werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Die Gemeinde wird ab jetzt immer dort sein, wo ihr Herr ist. In tiefster und glückseligster Liebes- und Lebensgemeinschaft mit ihm. Und darüber hinaus, in allen zukünftigen Heils- und Gerichtsaufgaben des Christus wird sie als sein Leib mit dabei sein. Sie nimmt teil an seiner Herrlichkeit, seiner Herrschaft und allen Heilsaufgaben der Zukunft. Was für eine wunderbare Hoffnung. Damit komme ich zur zweiten Frage. Wer wird entrückt? Diese Frage ist von allergrößter Bedeutung und wird im Raum der Gemeinde durchaus unterschiedlich beantwortet. Wer ist dabei? Welche Voraussetzungen müssen wir erfüllen, um dabei zu sein? Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, ab Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach wir, die Lebenden, die übrig bleiben. Paulus spricht also hier die Gemeinde insgesamt an, ohne jede Einschränkung. Wir, die Lebenden, die übrig bleiben, die glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Er redet von den Toten in Christus. Und derselbe Maßstab, der hier für die Toten gilt, der gilt dann natürlich auch für die Lebenden. Es geht um die Menschen in Christus. Menschen, die in Christus sind, zu Christus gehören, in Leib, Lebensgemeinschaft mit Christus stehen. Sind wir in Christus, dann sind wir auch bei der Entrückung dabei. 1. Korinther 15, 51. Wir werden nicht alle entschlafen. Das hat schon was. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Also wer wird entrückt? Wir alle. Wir alle, die wir Jesus als Herrn und Retter unseres Lebens angenommen haben. Wir alle, die wir aus dem Heiligen Geist von oben her neu zu Kindern Gottes gezeugt worden sind. Die Väter haben dafür immer ein schönes Bild gebraucht. Sie haben gesagt, stellt ihr vor, das ist eine große Werkbank. Und auf dieser Werkbank liegen ganz viele verschiedene Nägel. Solche aus Eisen, solche aus Holz, rostige Nägel, verbogene Nägel, krumm und schief, groß und klein, neu und alt. Ganz viele verschiedene Nägel. Und dann gehst du mit dem Magneten rüber und welche werden angezogen? Alle, die aus Eisen sind, die werden angezogen. Und so ist es auch bei der Entrückung. Da, wo der Heilige Geist ist, da werden wir zum Herrn hin angezogen. Ob wir rostig sind, verbogen, groß, klein, krumm und schief, das spielt alles dabei keine Rolle. Es gibt Gläubige, die vertreten die Auffassung, dass man bestimmte Heiligungsgrad erreicht haben muss, um hier bei der Entrückung dabei zu sein. Nein, Geschwister, Gott sei Dank, nein. Das ist wichtig, gar keine Frage, aber es ist nicht die Voraussetzung der Entrückung. Für die Entrückung brauchen wir kein geistliches Abitur, aber eine geistliche Geburtsurkunde. Die müssen wir haben. Bist du sein Kind, dann bist du dabei. Damit ist aber auch klar, bei der Entrückung wird schmerzvoll offenbar werden, wer wirklich zu Jesus gehört hat und wer nur äußerlich dabei war. Der Herr beschreibt die Scheidungen, die hierbei entstehen, gleichnishaft in einem anderen Zusammenhang, der aber hier für die Entrückung gleichermaßen gilt, es in Matthäus 24, ab Vers 40 wie folgt. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen, einer wird gelassen. Zwei werden an den Mühlstein mahlen, einer wird genommen und eine gelassen. Zwei Menschen, die äußerlich dasselbe tun. Einer wird genommen und einer wird gelassen. Was macht den Unterschied? Eben keine Kirchenzugehörigkeit, Gemeindezugehörigkeit, kein frommes Ritual. Nur dieser Glaube an Jesus, diese Neuzeugung aus dem Heiligen Geist, die macht den Unterschied. Und das ist wichtig, auch in unseren Gemeinden immer wieder deutlich zu sagen, denn es gibt doch immer etliche, die entweder aus gläubigen Familien so nachrücken und dann so mit dabei sind, aber für sich persönlich noch keine echte Entscheidung getroffen haben. Oder die so wie beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten angezogen sind von bestimmten Dingen der Gemeinde und so in dem Außenring mit dabei sind, aber nie wirklich persönlich eine eigene klare Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und da ist es wichtig. Also ich bin überzeugt, dass in den Kirchen und Gemeinden, wenn die Entrückung waren, theoretisch immer noch genug Leute da wären, um wieder einen Gottesdienst zu halten. Sage ich mal so ganz klar. Mancher Chor wird trotzdem singen. Und da müssen wir für uns klar wissen, jawohl, das ist geklärt. Und dann kannst du Fehler haben, und die haben wir alle, und manchmal traurig sein über die Dinge, die in deinem Leben noch sind und wie krumm und schief und rostig und verbogen du doch immer noch bist. Aber das hat keine Bedeutung dafür, wenn Jesus ruft, kommt her zu mir, meine Kinder. Wann ist die Entrückung? Das Datum der Entrückung werde ich heute nicht nennen, das ist klar. In Apostelgeschichte 1, Vers 7 sagt unser Herr, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Also Hände weg von allem und von allem, wo Daten für die Wiederkunft Jesu genannt werden. Die Heilsgeschichte Israels, die hat mit Daten und Zahlen zu tun. Aber bei der Gemeinde ist das ganz anders. Deshalb werden in allen Briefen der Apostel nicht ein einziges Mal für die Gemeinde Zahlen oder chronologische Daten genannt. Und wenn die Apostel es nicht taten, dürfen wir es auch nicht tun. Jesus sagt, es ist nicht eure Sache. Es gibt viel, das ist unsere Sache. Aber Berechnung der Wiederkunft Jesu, ein Datum zu berechnen, zu nennen, ist nicht unsere Sache. Und deshalb hören wir doch auf den Herrn und lassen die Finger von allen Daten und Berechnungen der Wiederkunft Jesu. Das hat schon so viel Unheil angerichtet und den Glauben etlicher beschädigt und zerstört. Und ich wundere mich also auch, das ist nicht nur irgendwo passiert, in unseren Kreisen, Bibeltreue, Leute, die gerade von sich sagen, sie wollen tiefer ins Wort. Die geben sich nicht nur mit der Oberfläche zufrieden, noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Eigentlich, wo wir sagen, schön, toll, ist doch klasse. Und mit einmal kippt das um. Und dann wird das immer exzentrischer, abgehobener, abwegiger. Und dann mit einmal fangen die an zu rechnen. Das haben wir, alleine ich in meinem kleinen, bescheidenen Leben, habe das jetzt etliche Male erlebt, dass Brüder, die einen irren Zulauf hatten, an irgendeiner Stelle angefangen haben zu rechnen und jämmerlich zu Schanden geworden sind. Und das Schlimme ist ja nicht nur, dass es dann nicht kommt, sondern das Schlimme ist, dass dann Gläubige in ihrem Glauben völlig irre werden, die sich dann fragen, naja, das haben wir so geglaubt und es hat ja so überzeugend aus der Bibel uns gesagt und jetzt ist das nicht passiert. Und dann kommen die in ganz tiefe Zweifel. Entweder, dass sie ganz vom Glauben wegkommen oder aber zumindest, dass sie sagen, ach, das prophetische Wort ist ja doch alles Spekulation und Irrtum und damit kann man nichts anfangen. Da hat es so viel Schaden gegeben. Und nicht von denen, die das dem Grunde nach nicht wollen, sondern von denen, die immer gesagt haben, das ist wichtig und da kann man noch mehr wissen und, und. Also wirklich, Leute, das ist ein Punkt, da kann ich gar nicht inständig genug sein. Einfach, weil es immer und immer wieder passiert ist. Und es wird offensichtlich auch noch weitergehen. Es gibt immer wieder Leute, die meinen, das gilt ihnen nicht, die können rechnen. Finger weg von allen und allen, wo Daten genannt werden für die Gemeinde, für die Wiederkunft des Herrn. Das ist nicht vom Herrn. Trotzdem ist die Frage nach dem Wann der Entrückung berechtigt. Allerdings nicht als Frage nach dem Datum, sondern als Frage nach dem Zeitpunkt im Heilsplan Gottes. Im Kern geht es hierbei um die Frage, ob die Entrückung vor, aus oder nach der antichristlichen Drangsalzeit und den damit verbundenen Gottesgerichten erfolgt. Und hier gibt es unter den Bibelauslegern, auch unter den bibeltreuen Bibelauslegern, ganz unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen, die Gemeinde muss durch die letzten 7 Jahre der antichristlichen Drangsalzeit komplett durch. Andere sagen, die Gemeinde wird zur Mitte dieser letzten 7 Jahre entrückt. Ich persönlich bin mit einer dritten Gruppe von Auslegern der Überzeugung, dass die Entrückung der Gemeinde vor Beginn der letzten 7 Jahre der antichristlichen Drangsalzeit erfolgen wird. Und ich möchte euch das kurz begründen. Die antichristliche Drangsalzeit ist eine Zeit der Gottesgerichte und eine Zeit, die ausdrücklich als Zorn Gottes bezeichnet wird. Sollten die Gemeinde, der Leib des Christus, die Ekklesia, die Herausgerufene, ein Gegenstand des Zornes Gottes sein? Was sagt die Schrift? 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Wir sind bekehrt, um Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das schreibt Paulus auch an die Thessalonicher im 1. Kapitel, Vers 10. Darum kriegen wir später so ein Problem, als einige sagen, der Tag des Herrn ist schon da. Darum gibt es dann gleich ein paar Monate hinterher den 2. Thessalonicher Brief. Weil einige sagen, das wäre jetzt so schlimm hier mit dem, was passiert, das ist schon der Tag des Herrn, das ist schon die Gerichtszeit. Und Paulus sagt, nee. Hab euch doch mal geschrieben und dann erklärt das ihm. Ja? Also, wir warten auf unseren Herrn Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Es gibt einen kommenden Zorn. Aber Jesus will uns ja davor gerade erretten. Parallelstelle Römer 5, Vers 9. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 9, da steht, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils, der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Lest doch bitte zu Hause mal 1. Thessalonicher 5. Dann werdet ihr feststellen, wie penetrant Satz für Satz Paulus unterscheidet zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Er sagt, wie wird dieser Tag wie ein Dieb überraschen und wie eine Schwangere werden sie nicht entfliehen und sie. Und dann schreibt er immer wieder, ihr aber, ihr gehört nicht zur Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ihr nicht. Also das ist so wunderbar wie in 1. Thessalonicher 5. Paulus gerade das gegenüberstellt, dass ich mich immer wieder frage, Mensch, warum wird das nicht mehr wahrgenommen? Also, für mich gehört das zum Herzstück unserer Errettung, dass wir durch Jesus errettet sind vom kommenden Zorn. Wie heißt es bei Noah, bei dem Gericht der Sintflut, 1. Mose 7,7? Und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne gingen mit ihm in die Arche vor den Wassern der Flut. Und wie spricht der Engel Gottes zu Lot bei dem Feuergericht über Sodom und Gomorra? 1. Mose 19, 22. Schnell, Lot, rette dich, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Also wir haben hier die Sintflut und wir haben Sodom und Gomorra, zwei zentrale Gerichtsereignisse in der Heilsgeschichte Gottes. Und in beiden Fällen lesen wir, wie Gott rettet. Und bei Lot sogar mit diesem ausdrücklichen Hinweis, bevor du nicht da in Sicherheit bist, kann ich nichts tun. Also hoch da, damit das Gericht über Sodom jetzt kommen kann. Du hältst mich auf. Ab nach oben. Ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Rettet Jesus schlechter als die Arche bei Noah und die Engel bei Lot? Vor allem denke ich aber alttestamentlich an das große alttestamentliche Vorbild für die Gemeinde Gottes, für ihre Entrückung. Und das ist Henoch. Noch weit bevor die Sintflut überhaupt kommt, heißt es von ihm in 1. Mose 5, Vers 24, und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Ihr müsst mal 1. Mose 5 im Zusammenhang lesen. Da heißt es, und er wurde geboren, er zeugte und starb. Wurde geboren, zeugte und starb. Geboren, zeugte und starb. Einer nach dem anderen. Also Vers für Vers. Man denkt, Manometer, jetzt wird es aber langsam gleichförmig und langweilig. Und mit einmal, mittendrin, in dieses Geborenwerden, Zeugen, Sterben. Mittendrin plötzlich so ein Ausreißer. Und Henoch, geboren wurde auch, gezeugt hat er auch, und dann fehlt mir aber das Sterben. Das fehlt. Stattdessen steht da, und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Und im Hebräer 11 steht eindeutig, dass damit ausgedrückt werden sollte, dass Henoch vom Herrn entrückt worden ist. Ja, Hebräer 11 wird das ausdrücklich gesagt, denn er wurde entrückt. Und das ist das große Vorbild, alttestamentlich für die Gemeinde. Noch bevor überhaupt dieses Gericht aufzieht, hier der Sintflut, bei uns dieser antichristlichen Zeit, leben wir einfach nur mit Gott. Wir wandeln mit unserem Herrn. Ganz schlicht, ganz klein, im Vertrauen, im Gehorsam, Tag für Tag. Gehen wir eigentlich, das heißt wörtlich, eigentlich wandelt mit Schritt halten mit Gott. Das bedeutet, Tag für Tag, der Herr führt mich seinen Weg, seine Spur. Und jeden Morgen starte ich mit, Herr, was ist deine Spur für meinen Tag heute? Was ist dein Plan für meinen Tag heute? Was willst du aus diesem Tag heute mit mir, durch mich, für mich machen? Und dann starte ich so in diesen Tag, gebe mich ihm hin, weihe mich ihm neu und möchte horchen, was ist an diesem Tag für mich dran? Das ist, und Henoch wandelte mit Gott. Und das macht er ganz treu, Tag für Tag, im Großen, im Kleinen, in gleichförmigen Abläufen, mit Gott wandeln. Einfach mit ihm leben, Tag für Tag. Und dann ganz plötzlich, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Und so wird es bei der Entrückung auch sein. Zuletzt möchte ich noch zwei Gründe anführen, warum ich der Meinung bin, dass das vor diesen letzten 7 Jahren geschieht mit der Entrückung. Und diese zwei kurzen Gründe beziehen sich besonders auf die Stellung der Gemeinde im Heilsplan Gottes. Wir wissen aus dem Buch Daniel, aus dem Buch der Offenbarung, dass die antichristliche Drangsalszeit genau 7 Jahre dauern wird. Und diese letzten 7 Jahre haben etwas zu tun mit der Prophetie von den 70 Jahrwochen aus Daniel 9, 24 bis 27. Ausdrücklich heißt es in Daniel 9, 24, 70 Wochen, gemeint sind Jahrwochen, also 490 Jahre, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Also gleich der erste Satz, wo die Bedeutung, die Zielbestimmung, die Aufgabe dieser 490 Jahre, dieser 70-Jahr-Woche benannt wird, wird gesagt, für wen die sind. Diese 70-Jahr-Wochen sind das Zeitkontingent, das Gott sich in seinem Heilsplan vorgenommen hat, für seine Heilsgeschichte mit Israel und der heiligen Stadt Jerusalem, um sein Heilsziel dann mit diesem Volk zu erreichen. Diese 70-Jahr-Wochen sind also ausdrücklich über dein Volk, über deine heilige Stadt bestimmt. Sie sind also nicht für die Gemeinde, sondern für das Volk Israel bestimmt. Die Gemeinde hatte mit den ersten 69-Jahr-Wochen bis zum Wegtun des Messias am Kreuz nichts zu tun, überhaupt nichts. Und meines Erachtens wird sie mit der letzten, der 70. Jahrwoche genauso wenig zu tun haben, wie mit den ersten 69. Die Gemeinde ist eben ein Einschub in diesen Heilsplan Gottes mit Israel. Nach diesen 69 Jahrwochen, nach dem Hinwegtun des Messias, nach dem Sterben Jesu am Kreuz, hält Gott diese Uhr Israels an. Da laufen diese 70 Jahrwochen nicht weiter. Nach 69 Jahrwochen wird das angehalten. Stopp, Israel an die Seite gestellt. Und jetzt wird, was im Alten Testament noch niemand wusste, jetzt wird mit einmal die Gemeinde, die Zeit der Gemeinde eingeschoben in diesen Heilsplan Gottes. Sie beginnt nach der 69. Jahrwoche und für meine Begriffe ist daraus auch die Konsequenz, sie endet vor Beginn der 70. Jahrwoche, wenn Gott mit Israel in diesen letzten 7 Jahren auf der großen Drangsal dann für Jakob weitermachen wird, bis dann Israel errettet wird. Also das ist für mich eine Erwägung aus der systematischen Stellung der Gemeinde, die mir zeigt, dass die Entrückung der Gemeinde vor Beginn dieser letzten 7 Jahre erfolgen wird. Und damit hängt dann ein zweiter Gedanke zusammen. In allen Bibelstellen, die von der Entrückung handeln, werden nirgends geschichtliche Ereignisse genannt, die der Entrückung zwingend vorausgehen müssten. Der Zeitpunkt der Entrückung ist unberechenbar. Und bei einer Entrückung zur Mitte oder zum Ende dieser 70. Jahrwoche wäre das anders. Denn nach Daniel 9, 27 tritt zu Beginn dieser 70. Jahrwoche der Antichrist auf und schließt einen Friedensbund mit Israel, der nach 3,5 Jahren von ihm gebrochen wird. Die Gemeinde müsste dann nur auf das Auftreten des Antichristen warten und könnte von dem Friedensbund an den Zeitpunkt der Entrückung ziemlich genau berechnen. Damit würde sich der gesamte Erwartungshorizont der Gemeinde völlig verschieben. Da würden wir mit einmal nicht mehr stehen und sagen, es kann jeden Tag soweit sein. Sondern dann wären so viele Dinge, die müssten passieren und erst wenn das mit dem Antichristen sein Friedensbund ist, dann wissen wir ab jetzt können wir langsam anfangen zu rechnen. Also der gesamte Erwartungshorizont der Gemeinde würde sich komplett verschieben. Auch daraus folgt für mich, dass die Entrückung der Gemeinde vor Beginn der antichristlichen Drangsalzeit erfolgen wird. Für mich als Schlussfolgerung, es bleibt also dabei. Wir warten nicht auf das Erscheinen des Antichristen. Wir warten nicht auf die antichristliche Drangsalzeit. Wir warten auf unseren Herrn Jesus, auf sein Kommen zur Entrückung der Gemeinde und das kann jeden Tag soweit sein. Wir haben also eine große Hoffnung. Echte Hoffnung hat aber immer auch eine Auswirkung auf unser Hier und Jetzt. Und deshalb schreibt Johannes in 1. Johannes 3, den Versen 2 und 3, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Warum? Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist der Grund dafür, dass wir ihm dann gleich werden. Ihn sehen, wie er ist. Und da können wir einen Schluss machen. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Punkt. Halleluja, herrlich, toll, wieder eine klasse Stunde. Johannes sagt, und. Und das und habe ich mir in meiner Bibel unterstrichen. Weil es mir so deutlich gemacht hat, mit dieser herrlichen Perspektive hört es nicht auf. Jetzt kommt ein und. Jetzt kommt eine Konsequenz, die aus dieser Hoffnung, aus dieser Freude herauswachsen soll. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie jener rein ist. Also, da soll Sünde ausgeräumt werden. Sollen wir uns reinigen von den Halbheiten unseres Lebens. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn wir Besuch erwarten zu Hause, dann ändert sich der Hygiene- und Ordnungsstatus unserer Wohnung. Das ist ganz wunderbar. Also wenn ich mal den Eindruck habe, Mensch, müsste mal wieder ein bisschen was hier bei uns passieren, dann lege ich nicht selbst Hand an, sondern einfach, Liebling, wollen wir nicht mal wieder jemanden einladen? Siehe da, das andere passiert von alleine. Wisst ihr, so ist es eigentlich hier auch. Wenn wir wirklich den Besuch unseres Herrn, das Kommen unseres Herrn erwarten, dann hat das eine Konsequenz. Wenn das keine Konsequenz hat, bezweifle ich sehr, dass diese Erwartung in dir lebendig ist. Dann ist das im günstigsten Fall hier oben drin, aber nicht weiter. Wenn du das wirklich glaubst, der Herr kommt und jeden Tag kann es soweit sein, dann bedeutet das, damit wird eine Reinigung im Leben ausgelöst. Dass wir mit unseren dauernden Halbheiten aufräumen und bewusste Sünde, von der wir wissen, uns trennen. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie jener rein ist. Wer Jesus erwartet, der räumt in seinem Leben auf. Hoffnung will immer zur Heiligung werden. Amen. Wir beten. Herr Jesus, was sollen wir sagen? Wir jubeln dir zu. Wir freuen uns, dass du uns so eine große Hoffnung, so ein wunderbares Ziel geschenkt hast. Herr, wir freuen uns, dass das in deiner To-Do-Liste, in deinem Heilsplan jetzt wirklich das Allernächste ist, was dran ist. Und dass wir jeden Tag gespannt sein können, ob es soweit ist, wann es soweit ist. Und Herr, dass du nicht deine Engel als dienstbare Geister aussendest, um uns abzuholen, sondern dass du selber kommst. Dass du uns so lieb hast, dass wir dir so wichtig sind, dass du selbst kommst, um uns abzuholen zu dir ins himmlische Vaterhaus. Dass du uns eine Wohnung bereitet hast. Dass wir Hausgenossen sein dürfen, des Vaters, der Heiligen. Herr, was für ein wunderbarer Tag, dass wir dich sehen werden von Angesicht zu Angesicht und dass wir sein werden, wie du bist, dir gleich, weil wir dich sehen werden, wie du bist. Herr, danke auch, dass wir nicht Angst haben müssen, ob wir denn dabei sind, ob es schon reicht, ob wir schon heilig genug und treu genug sind, sondern dass du einfach uns holst, wenn dein Geist in uns wohnt, dass das das Einzige ist, was dafür zählt. Danke, Herr, dass wir voll gewiss sein dürfen. Und Herr, du kennst uns aber auch, du weißt, wie wir gerne auf beiden Seiten hinken, wie wir gern beides mitnehmen wollen. Viele Sachen hier und dann natürlich auch das andere bei dir. Und wie wir dann zu so gespaltenen, hinkenden Menschen werden. Und darum bitten wir dich jetzt auch, Herr, dass du uns den Blick öffnest und uns die Kraft schenkst, aufzuräumen, damit diese große Hoffnung auch zur Heiligung in unserem Leben wird. Danke, Herr, wir freuen uns auf dich und bitten, Herr, komme bald. Amen. Amen.